Gewissen dürfen wir anbeten, Lob preisen, ihm Ehre machen. Und wir sind ja nicht allein. Das passiert quer über die ganze Welt, heute und jeden Tag. Und das passiert auch in der Welt, die wir nicht sehen, von der wir aber etwas wissen, aus dem Wort Gottes. Und da, ja, das soll so ein Gedanke hinein werden aus Offenbarung 4. Anbetung, ja, und wenn wir das lesen, da merken wir sofort, ja, das kennen wir nur aus dem Wort Gottes, das entzieht sich sonst komplett unserer Wahrnehmung. Da schreibt Johannes, danach blickte ich auf, also er hat vorher ja schon Jesus gesehen, auch in einer, ja, in einer übernatürlichen Welt, so mitten unter Leuchtern und die bewegten sich und der Sohn des Menschen, auch ein Leuchter, bewegt sich auch und ist das Licht. Genau. Und jetzt blickt er auf, der Johannes, und sah im Himmel eine offene Tür. Ja, das ist ja schon super. Also eine offene Tür reizt mich immer, da mache ich es nicht schon, hineinzugehen. Ja. In Graz gibt es ja viele Innenhöfe und einige sind offen und manche sind meistens verschlossen. Aber manche sind auch ab und zu eine Tür offen. Und das ist sehr interessant, wenn man da reingeht. Und das ist auch ein bisschen spannend. Und ja, einmal wurde ich erwischt, was machen Sie hier? Na, jetzt sage ich, ich fotografiere Grazer Innenhöfe. Alles war gut, also kein Problem mehr. Aber Johannes muss da gar nicht neugierig hineinschauen. Die gleiche Stimme, die schon vorher mit mir gesprochen hatte und die wie eine Fanfare klang, sagte, komm hier herauf. Also die Tür war ja weit oben, er hätte gar nicht dahin gekonnt. Ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen muss. Augenblicklich befand ich mich in der Wirklichkeit des Gottesgeistes. So eine Übersetzung. Ja, oder im Geist war ich dort. Und ja, war das geistlich, war er im Körper dort? Das bleibt alles offen, ist auch letztlich egal. Johannes hat aber klare Worte gehört und er hat eine Menge gesehen. Da, dort hinter dieser Tür, da stand ein Thron im Himmel. Auf dem Thron saß einer. Und das ist eben die göttliche Wirklichkeit, die wir da wahrnehmen. Der Thron des Universums, darüber und daneben gibt es nichts Vergleichbares. Und da sitzt einer drauf, seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte wie ein roter Karneol. Und um den ganzen Thron umleuchtete ein Regenbogen, grün wie ein Smaragd. Wenn man versucht, sich das vorzustellen, wir haben vor Jahren mit einer Jugendgruppe mal versucht, das zu malen, aber wir hatten keinen Künstler, der entsprechend begabt war, es war ein Chaosbild am Schluss. Aber hier, man versucht sich also ein bisschen vorzustellen, ja, der Regenbogen umleuchtet diesen Thron. Ich freue mich immer, und die meisten Menschen freuen sich immer, wenn sie einen Regenbogen sehen. Es hat was Besonderes. Ja, er wirkt positiv auf uns. Er macht uns keine Angst. Gewitterwolken sind da völlig anders, aber hier, der Thron wird von diesem Regenbogen umleuchtet. Rund um den Thron standen 24 andere Throne. Also noch mehr, ja, ein Thron ist ja immer der Inbegriff von Macht, von Einfluss und von Herrlichkeit auch. 24 Throne um diesen zentralen Thron herum. Darauf saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Siegeskränze trugen oder Kronen. Eine unvorstellbare Szene. Und die übliche Deutung, diese 24 Älteste, die symbolisieren die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel, also das gesamte Gottesvolk aller Zeiten. Dafür stehen die. Und aus dem Thron, und jetzt kommt dann, bisher waren wir von mehr das Schöne, und jetzt kommt das Ehrfurchtgebietende, aus dem Thron heraus zuckten Blitze. Man hörte ein Dröhnen und Donnerschläge. Vor dem Thron loderten sieben Fackeln, das sind die sieben Geister Gottes oder der umfassende Geist Gottes. Ja, sieben, die Zahl der Fülle, der Vollkommenheit. Die Fläche vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer von kristallener Klarheit. Und spätestens da hat unser Bild damals mit der Jugend, was wir versuchten zu malen, da, wir hatten keinen Stift dafür, ja, für diese kristallene Klarheit auf ein weißes Blatt Papier zu malen, unmöglich. Ja, in der Mitte, im innersten Kreis um den Thron standen vier mächtige Wesen, die vorn und hinten voller Augen waren. Wenn man anfängt, sich das vorzustellen, macht das ein bisschen Angst. Ja, ein Wesen, was voller Augen ist, das ist noch mehr als Big Brother is watching you. Das ist, die scheinen einen Durchblick zu haben durch alles, die sehen alles. Und da gibt es kein Verstecken. Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen. Immer, ja, dann werfen sich auch, also Vers 10, werfen sich auch die 24 Ältesten nieder und beten an. Das ist quer durch die ganze Bibel eine übliche Reaktion. Es ist auch die einzige, die uns irgendwie zusteht, bei allen Gottesbegegnungen. Schon im Mosebuch, als die Ältesten mit Mose da ein Stück auf den Berg durften, und da heißt es, sie sahen den Gott Israels und sie fielen auf ihre Angesichter und beteten an. Das ist das, was passiert, wenn man Gott wahrnimmt. Da sitzt man nicht mehr im Sessel und legt die Füße auf den Couchtisch und sagt Danke, sondern irgendwie braucht das einen Ausdruck der Ehrerbietung und die fallen nieder. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in aller Ewigkeit lebt, und sie legen ihre Siegeskränze vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, unser Herr und Gott, dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Da möchte ich ein bisschen verweilen. Ist noch kein halbes Jahr her, da habe ich das auch gelesen. Und ich sitze eben in dem Sessel, wo ich üblicherweise so morgens meine Zeit mit Gott habe. Oder war es ein Nachmittag? Ich weiß nicht mehr. Es war ein Vormittag. Gut, danke. Und lese das so und sitze da ganz gemütlich und auf einmal merke ich, du solltest dich mal flach auf den Boden legen. Weil die hier, die mächtigsten Wesen, von denen wir eine Beschreibung haben, die nehmen Gott wahr und liegen flach da. Da ist es nicht angebracht, so war meine Wahrnehmung, dass ich hier in meinem gemütlichen Sessel sitze und einfach weiterlese. Und ich habe das bis Vers 11 gelesen und dann habe ich, weil ich ja etwas verweichlicht bin, unsere Gymnastikmatte im Flur ausgerollt. Die ist nämlich weich und etwas wärmer. Und dann habe ich mich aber flach dahingelegt und habe Gott angebetet. Und vielleicht könnt ihr das die Woche mal testen. Das ist anders als im Sessel. Ja, unsere Körperhaltung macht was mit uns. Das merken wir auch, wenn wir auf die Knie gehen und beten. Das ist nochmal anders, als wenn wir sitzen. Oder wenn wir stehen. Die Körperhaltung macht was und ich habe das damals sehr stark empfunden. Ich liege dort im Flur mit dem Gesicht nach unten und bete weiter und bete genau so in diesem Sinn. Du hast alle Dinge geschaffen. Und dann fange ich an, so ein bisschen aufzuzählen. Und irgendwann es hört ja nicht auf. Alle Dinge. Wir werden, wenn wir jetzt beginnen, Gott für alle Dinge anzubeten, die er geschaffen hat, werden wir, auch wenn wir sehr alt werden, ganz sicher nicht zum Schluss kommen. Und wer Anregungen noch dazu braucht, vergangenen Mittwoch war Damaris und ich im Naturhistorischen Museum in Wien. Und da haben die Freunde vergangener Zeiten und der Jetztzeit ja alles Mögliche gesammelt. In diesem Naturhistorischen Museum sind rund 30 Millionen Objekte. Und das ist also doch schon eine ganze Menge. Da ist natürlich auch noch nicht alles. Ja? Aber erstaunlich viel aus dieser Welt, was man anschauen kann. Und da gibt es zum Beispiel ein Schnabeltier. Wer kennt ein Schnabeltier? Ja, schon. Ist berühmt, ja, weil es eben so besonders ist. Lebt auch nicht hier, kann uns hier normal nicht begegnen, ist in Australien. Und das Tier hat eben einen Schnabel, es schwimmt so ähnlich wie ein Biber. Und es hat einen Giftstachel am Hinterfuß. Das ist schon mal sehr besonders. Das hat der Biber überhaupt nicht. Der hat auch keinen Schnabel. Und dann legt das Tier Eier und zeugt aber, nachdem die Eier ausgebrütet sind. Das gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. Kein anderes Tier. Man hat ja unterschieden zwischen Säugetieren, ja, solche Tiere, die ihre Brut aufsäugen und solche, die eben Eier legen. Vögel säugen ihre, ja, Hühner brauchen die Küken nicht zu säugen. Aber hier dieses Schnabeltier macht beides. Und als man das, anfangs hat man gedacht, hier ist, das ist irgendwie ein zum Aussterben verurteiltes, aber das lebt nur doch schon länger. Und ich denke, ja, sowas liebe ich ja an Gott. Er wusste ja, ja, die Europäer werden irgendwann die Welt aufteilen in Säugetiere und eben Nicht-Säugetiere. Und wenn sie dann später Australien entdecken und da vorbeikommen, da habe ich noch eine Überraschung für sie. Ja, nämlich eine Überraschung, die dieses System durchkreuzt. Zwar nur einmal, aber... Ja, und wir lieben ja Systeme, alles klar geordnet. Und dann kommt so ein Schnabeltier vorbei. Ja, und... Manche beten darüber an und andere, ja, bleiben nur bei dem Tier. Aber ich staune über Gottes Kreativität. Er macht Ordnungen und er kann auch anders. Und das zeigt er dann bei solchen Tieren. Und hier unsere Szene aus dem Himmel, die haben natürlich nochmal einen ganz anderen Durchblick. Für die dort ist das keine Überraschung mit dem Schnabeltier. Ich gehe von aus, die wussten Bescheid. Ja, sie sagen, Gott hat ja diese mächtige Wesen, hatten ja Augen die haben alles durchschaut. Und die haben auch in der unsichtbaren Welt, wo wir nur ganz wenig wissen, haben die auch den Durchblick. Und die natürlichste Reaktion ist Anbetung. Und das ist Kapitel 4 und ein kurzer Blick noch in Kapitel 5. Da gibt es nämlich wieder den Blick in den Himmel, auch um den Thron. Und bisher war ja nur, der auf dem Thron saß einer, und das wird jetzt etwas genauer beleuchtet. Der hat nämlich ein Buch, ihr kennt vielleicht die Szene, mit 7 Siegeln. Das ist nicht die Offenbarung, was manche ja meinen, aber das ist nicht die Offenbarung, sondern das ist das Buch der Gerichte Gottes über die Welt letztlich. Und dann wird gefragt, wer hat das Recht, dieses Buch, dieses Siegel zu öffnen? Wer ist berechtigt? Und niemand im Himmel und auf der Erde und unter, niemand ist berechtigt. Und das war so spannend, dass Johannes, der das sieht, anfängt zu weinen. Dem kommen die Tränen. Wie kann das sein? Da ist, Gott hat ein Buch und es wäre gerecht jetzt. Ja? Johannes hat ja schon viel Leid erlebt und niemand ist berechtigt. Und er weint schon, dann kommt der Engel und sagt, weine nicht. Es gibt jemand, nämlich der Löwe aus Juda, und dann erscheint das Lamm, hochspannende Szene, ja. Und es kam, dieses Lamm kam in Vers 7 und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, Beschreibung für Gott, Vater, den Allmächtigen. Und als es das Buch nahm, ja, so spannend, da wieder, fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Das Lamm ist nämlich auch auf dem Thron, das wurde bisher noch nicht beschrieben, es ist auch auf dem Thron. Und jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das sind unsere Gebete, die tauchen dort wieder auf. Die Gebete aller Zeiten, aller Menschen, die zu Gott rufen, aller seiner Menschen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, auch das haben wir schon ein bisschen gesungen. Ja, viele dieser Texte sind ja vertont von begabten Menschen und wir können sie singen. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Das ist der Grund. Im Kapitel 4 ist der Grund, warum sie anbeten, Gott den Schöpfer, der alle Dinge geschaffen hat. In Kapitel 5 ist der Grund der Anbetung, du hast Menschen für Gott erkauft. Und das sind die beiden Hauptgründe für Anbetung. Den Schöpfer anzubeten, der auch der Retter ist, der seine Schöpfung nicht einfach verwesen lässt, sondern aus dem todverfallenen irdischen Leben herausruft, hin ins ewige Leben. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und du hast sie, unserem Gott, zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel. Ja, jetzt wird das gewaltige Lob Gottes, was schon da war, wird nochmal gesteigert. Jetzt kommen die Engel alle noch dazu. Ja, denn die hatten ja schon auch mitbekommen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ein paar wenige Engel waren ja im Garten Gethsemane und haben Jesus nochmal ermutigt, das durchzustehen. Und jetzt loben die alle miteinander, viele Engel um den Thron und die Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und viel 1.000 mal 1.000. 10.000 ist die höchste Zahl, die das griechische Alphabet hergibt. Ja, wir hätten dann noch andere. Also von der Aufzählung kann man nicht ausrechnen, wie viele Engel es gibt. Habe ich auch schon gehört, dass manche dachten, deshalb wissen wir, wie viele Engel Gott hat. Das finde ich, darum geht es hier nicht. Es geht um die maximale Anbetung. Alle sind da und beten Gott an und das Lamm. Sie sprachen mit großer Stimme, das Lamm ist geschlachtet und das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Soweit der Gedanke. Wenn jetzt zwei von uns Freude haben, Gott zu loben, und danach singen wir, nein, Sarah, du dürftest dann sagen, warum du dir das Lied gewünscht hast. Du bist mein Zufluchtsort. Und danach bringe ich nochmal einen kurzen Gedanken. Ja. Das Mikro ist jetzt an, danke. Irmgard hatte sich das Lied übrigens auch gewünscht. Es gibt ein paar Lieder, die wurden doppelt gewünscht. Du bist mein Zufluchtsort. Und da habe ich gedacht, vorher haben wir diesen großen, letztlich unfassbar großen Gott betrachtet. Und gleichzeitig, wir haben es eh schon gebetet, gleichzeitig ist er unser Zufluchtsort. Sarah hat gerade gesagt, wir können immer zu ihm kommen. Nicht erst, wenn wir die Füße gewaschen haben. Immer. Oder uns irgendwie passend gemacht haben. Und das ist schon ein sehr alter Gedanke. Das ist nicht erst im Neuen Testament so, sondern ich habe da ein paar Bibelstellen gefunden in 2. Samuel 22, Vers 3. Das gleiche steht im Psalm, aber ich bevorzuge da Samuel. Mein Gott, David schreibt das, mein Gott, meine Burg, in der ich mich berge, mein Schild und mein sicheres Heil, er ist mir Zuflucht. Und wenn wir das Leben von David betrachten, dann wie oft brauchte er Zuflucht, Zufluchtsorte, um Sicherheit zu haben vor Saul, vor anderen Feinden, vor seinem eigenen Sohn. Ja. Er ist mir Zuflucht und Festung, mein Retter, der mich schützt vor Gewalt. Das hat David so erlebt und so aufgeschrieben. Aber auch so, sein Urgroßvater sein Urgroßvater Boas, der hat das auch schon gewusst. In Ruth 2, Vers 12 sagt er zu der Ruth: Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels. Ruth war ja als Ausländerin zu dem Gott Israels dazugekommen, in das Land. Und damals war Gott hauptsächlich in dem Land aktiv, ja, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und das ist wiederum ein Zitat aus 5. Mose, wo Mose das sagt. Ja, da merkt man, dieser Zufluchtsgedanke ist wirklich aus alter Zeit. Bei Gott kann man Zuflucht finden. Unter seinen Flügeln, so wie Küken unter den Flügeln von einer Henne oder auch kleine Schwäne, wenn sie auf die Elternschwan draufklettern und sich unter den Flügeln verstecken. So kann man Zuflucht finden. Bei Gott bekommen. Und nochmal, David aus Psalm 31, da je nach Übersetzung, ich habe natürlich die Übersetzung genommen, wo das Wort am häufigsten vorkommt, ja, da ist es in Vers 2, bei dir, Herr, suche ich Zuflucht, damit ich niemals beschämt werde. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Höre mir doch gut zu, rette mich schnell. Sei für mich ein Fels, auf dem ich Zuflucht finde, ein sicheres Haus, das mir Rettung bringt. Und dann geht der Psalm für heute Morgen zu lang, geht er so dahin und in Vers 20 ist das wieder. Da hat er schon innere Festigkeit bekommen. Wie groß ist deine Güte, die du verwahrt hast für die, die dich fürchten, die Ehrfurcht vor dir haben, die in Gottesfurcht zu dir kommen, die du vor aller Augen denen gewährst, die Zuflucht bei dir suchen. Also Gott zu fürchten und Zuflucht bei ihm zu suchen, ist ein und dasselbe. Gott zu fürchten ist nicht, möglichst viel Abstand von ihm zu nehmen, damit er mir nichts tut, sondern es ist Gott zu lieben, ist ein und dasselbe, zu ihm hin. Und das, du bist mein Zufluchtsort. Damaris, du hast dir auch ein Lied gewünscht.
Das nächste Lied, Dir gehört mein Lob, heißt es da. Und als ich das erste Mal gehört habe, damals, das war in Graz, da hatte ich kurz vorher eine Diagnose bekommen, die hat mich nicht erfreut. Und ich muss sagen, seit der Diagnose habe ich den Eindruck, es wird alles schwieriger, es wird alles mühsamer, es sind Unverträglichkeiten dazugekommen. Und da fällt es einem dann schon mal schwer, Gott zu loben. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dieses Lied habe ich mit voller Begeisterung gesungen, weil ihm gehört mein Lob, auch wenn der Segen in uns strömend fließt, er mir mehr als genügend gibt, ihm gehört mein Lob. Aber ihm gehört mein Lob auch, wenn ich, wie heißt das da? Moment, wenn die Sonne am Himmel scheint, dass das Leben gut mit mir meint, gehört ihm mein Lob. Und dir gehört mein Lob, wenn ich im Dunkeln stehe. Und da habe ich mich schon manchmal so gefühlt. Und dann weiß ich, habe ich die anderen für mich singen lassen, weil mir die Tränen flossen und ich dachte, ich kann es gerade nicht singen, aber trotzdem gehört ihm mein Lob. Und heute möchte ich wieder voll mit einstimmen, auch wenn nicht alles super ist. Und man so, wenn man älter wird, schon merkt, dass so die Zipperlein kommen und es wird nicht mehr alles so, kann man nicht mehr alles so reparieren. Aber ihm gehört das Lob. Und deshalb stimmt froh mit ein.
Danke für die Lieder. Danke, dass wir das tun dürfen. Amen. Ja, mit diesem Lied, das haben wir ja letzte Woche auch schon gesungen, das hat der Heribert und auch ich uns gewünscht, ja, 10.000 Gründe. Und da verbinde ich einiges mit. Unter anderem haben wir das noch gar nicht so lange her, in der Heimatgemeinde, wo ich herkomme, auch gesungen. Und es gibt ja sehr positive Zeitgenossen und es gibt auch eher kritische. Und dann kam einer von den Kritischen und der sagt, na, würde ich gerne mal Umfrage machen, wer denn wirklich 10.000 Gründe aufzählen kann. den Gedanken hatte ich vorher bei dem Lied nicht, aber er hat mich nicht mehr losgelassen. Aber ich werde jetzt nicht 10.000 Gründe aufzählen, aber der Gedanke, der kann euch ja vielleicht auch begleiten, jetzt einfach eine Liste von 10.000 Gründe seiner Güte. Und zuerst habe ich gedacht, würde ich 10.000 zusammenkriegen? 10.000 ist viel. Aber es liegt immer dran, wie man sich der Sache nähert. Ja? Also habe ich eine Excel-Liste erstellt und gedacht, man kann ja, ja, man sieht sie nicht gut, aber es ist für nachher nicht so wichtig. Ja, hier sind jetzt nur 8 mal 7 Felder. Und dann habe ich gedacht, was wäre denn so eine Rubrik, die jetzt sehr leicht gehen würde? Fällt euch da irgendwas ein? Blumen. Man muss ein bisschen eingrenzen, sonst kommt man nicht auf 10.000. Wenn man sagt Schöpfung und das ist nur ein Grund, dann wird das eng mit 10.000. Aber man muss ein bisschen Blumen. Das war so mein Gedanke. Ja, Blume, ja, lassen wir mal erst, genau, Vergebung ist natürlich, wenn ich aufzähle, wie oft Gott mir vergeben hat, gerade wenn ich schon längere Jahre mit ihm unterwegs bin, dann komme ich auf 10.000. Oh ja, ich komme auf 10.000, weil ich brauche das eigentlich jeden Tag. Und ich komme sehr wohl weit über 10.000. Aber bei den Blumen geht das auch. Das ist erstmal nicht ganz so, ja, das andere ist auch frohmachend, kommen wir auch noch dazu. Und dann habe ich gedacht, gibt es überhaupt 10.000 Blumen? Google weiß Rat. Was schätzt ihr? 250.000. Blumen sind für mich wirklich ein Inbegriff von Gottes Güte. Er hätte auch nur 2 machen können. Aber er wollte ja, oder eine, und die in Grau. Na, nein, nein, er hat Prämelchen gemacht, zum Beispiel. Jetzt, gestern sind wir auf einer Wiese vorbeigekommen. Niemand hat sich darum gekümmert, gehe ich von aus, aber 5 Farben auf einer Wiese. Überwiegend gelb, aber auch andere Farben. Faszinierend. Ist für mich ein Inbegriff von Gottes Güte. Dann habe ich gedacht, Menschen sind auch, da habe ich schon eingetragen. Ja, 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 Renate hat es schon lesen können. Damaris, ja, ich hatte erst einen anderen Namen, da habe ich gedacht, nein, das kann ich nicht bringen. Das geht doch, geht gar nicht, gar nicht. Ja, ja, ich war so sehr mit euch verbunden, dass ich, genau, da. Nein, nein, das nicht. Also ganz vergessen habe ich dich überhaupt nicht. Da habe ich das ausgebessert. Genau. Dann habe ich einfach mal so ein bisschen erweitert. Ja. Also wir hätten ja schon genügend Blumen. Ja. Also 250.000 gibt es sicher. Es gibt aber auch die Vermutung, dass es könnten auch leicht 400.000 sein. Genau, nur weil so, also ist genug da. Menschen gibt es noch mehr. Jetzt kenne ich die ja nicht alle, aber ich habe so grob zusammengezählt. Euch hier, die Gemeinde in Graz, kennen wir ungefähr 200 im Heimatdorf. Also ich würde mal so sagen, etwas mehr als 500 Menschen, würde ich sagen, kenne ich. Und noch ein paar mehr würde ich wiedererkennen. Aber mit den anderen hatte ich schon zu tun und würde die auch mit der Güte Gottes verknüpfen. Ja. Dann Erlebtes, dann ein schönes Thema Essen. Letzte Woche haben wir zusammen gegessen. Und wir hatten Vielfalt, also da würde ich keine 10.000 gute Mahlzeiten zusammenbekommen, aber ich könnte 10.000 essen, so nach und nach. Ja, also da gibt es auch immer. Gebetserhörungen, da hätte ich auch Vergebung, ja, die Bitte um Vergebung. Lieder, Bibelverse, Gesundheit, je nachdem, wie man das aufzählt. Ja, ja, und das, ja, also rote Rosen oder Duftrosen sind für mich nochmal anders wie andere Rosen. Wir haben am Balkon eine duftende Rose. Ich schaue jetzt schon immer, wann die erste Knospe kommt, weil sehr früh duftet die. Und dann gehe ich morgens hinaus und rieche. Wenn es ganz kalt ist, riecht sie praktisch nicht. Aber wenn es ein bisschen wärmer ist, da frage ich mich immer, wie Gott das gemacht hat. Duft da reinzukriegen, der immer wieder frisch ist. Bei jeder Wahnsinn. Einfach Wahnsinn seiner Güte. Peter habe ich da drauf stehen, ja. Also auch ein 10.000 Gründe, das Lied, das ist im Begriff seiner Güte. Johannes 14, Vers 6. Weiß das jemand auswendig? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aber durch ihn kommen wir zum Vater. Genau, ich gehe das jetzt nicht alles durch. Ich meine, diese Tabelle sind ja jetzt keine 10.000. Den Anspruch hatte ich schon, dass ich, also da könnt ihr noch auf Entdeckungsreise gehen. Das sind noch so ein paar. Marina, du bist auch drauf auf dieser Liste. Genau, und so bei Essen, Kaiserschmarrn habe ich falsch geschrieben in der ersten Reihe. Nein, habe ich abgekürzt. Abgekürzt und ist okay. Genau, Gebetserhörung, Führerscheinprüfung zum Beispiel, damals bei mir schon, aber ich merke, das bleibt ein aktuelles Thema. Man ist immer froh, wenn man die geschafft hat und wenn man irgendwie in Verbindung mit Gott ist, dann betet man auch dafür. Das so als Anregung, wenn ihr Listen, Menschen, es gibt ja Menschen, die haben, mögen keine Listen, aber manche mögen sowas, dann könnt ihr vielleicht eine 10.000 Gründe für zum Danken von Gottes Güte. Ich bin überzeugt, man kann sie aufschreiben. Es gibt 10.000 und mehr von seiner großen Güte und Liebe. Übergebe ich wieder an Huber. Ah, Christian, du hattest noch etwas mitgebracht. Ne? Willst du es lieber nächste Woche erzählen? Nee, jetzt. Oder ist es lang? Was sagst du? Ich weiß ja nicht.